Der Podcast im Stadtradio Göttingen wird Ihnen präsentiert vom Turn- und Wassersportverein Göttingen, dem Verein für Leistungs-, Gesundheits- und Breitensport. Bei uns findet jeder das richtige Angebot. Für weitere Informationen besuchen Sie das Internet unter www.twg1861.de oder schauen Sie auf unserer Facebook-Seite. Stadtradio Göttingen.
Im Gespräch.
Opernaufführungen sind eine Rarität im Göttinger Konzertleben, das oft nur durch die Händel-Festspiele stimmstarke musikalische Impulse bekommt. Als Rarität, die es wieder zu entdecken gilt, präsentiert die Göttinger Universitätsmusik am Wochenende in der Stadthalle Georges Bizets Oper Die Perlenfischer, die auch auf den aktuellen Opernspielplänen wieder gefragt ist. Für unsere Reihe im Gespräch haben wir das musikalische Schauspiel mit Antonius Adamske erkundet, dem künstlerischen Leiter der Göttinger Universitätsmusik.
Antonius, möchtest du hier in Göttingen eine kleine Operntradition ins Leben rufen? Du hast ja schon konzertante Aufführungen hier produziert.
In diesem Göttinger Raum gibt es ja kein Opernhaus, keine Operntradition, wenn man von den Händel-Festspielen absieht, die natürlich einmal pro Jahr mit einer wunderbaren Barockoper aufwarten, hat natürlich das Göttinger Sinfonieorchester ab und an mal eine konzertante Oper im Spielplan. Und die Unimusik beteiligt sich jetzt mit einer Bizet-Oper zum ersten Mal an diesem Vorhaben in Göttingen. Das Konzertfach ist ja hier wohl bestellt in Göttingen und Oper bietet natürlich auch musikalisch noch einige andere Aspekte an.
Wie bist du ausgerechnet auf die Perlenfischer von Georges Bizet gekommen? Eine selten gespielte Oper, wo es heißt, die Originalfassung existiert gar nicht mehr, es gäbe noch einen Klavierauszug, den man dann entsprechend bearbeiten muss. Spielt das so in die Richtung, dass du auch gerne Ausgrabungen vornimmst, bei deinen Konzerten zum Beispiel?
Ja, in jedem Fall. Obwohl man anmerken muss, dass die Perlenfischer gerade in diesem letzten, vorletzten Jahr an deutschen Häusern doch immer mehr ins Repertoire aufgenommen werden und wurden. Also es ist zunächst so, dass ja die Universitätsmusik mit großem Chor und großem Orchester agieren kann, will heißen, es braucht ein Stück, was auch beide Fächer bedient. Und im 19. Jahrhundert findet man in Frankreich dann durchaus die große Form auch für den Chor in der Oper. Französische Oper ist traditionell sehr chorlastig, chorbehaftet. Im italienischen Bereich, der ja in Häusern eher mehr gespielt wird, findet sich da eben entsprechend weniger Choranteil. Insofern war relativ schnell klar, es wird eine französische Oper. Es stammt aus einer Zeit, in der, sag ich mal, Weltausstellungen und die Faszination für das Überseeische einen breiten Raum einnimmt. Mir liegt es auch daran, mit den Studierenden diese exotistische Vorstellung zu dekonstruieren und auch zu problematisieren, was hat die Menschen so fasziniert am Fremden, dass Georges Bizet eine Oper schreibt, die ja im heutigen Ozeanien spielt, mit fernöstlichen Klängen, die Bizet versucht nachzuahmen. Es spielen natürlich gewisse Instrumente mit, das Tam-Tam, also eine große Metallscheibe, die zum Klingen gebracht wird, so ähnlich eines Gongs, was dann also wie eine Tempelszene anmuten soll. Oder auch andere Perkussionsinstrumente. Es wird viel die sogenannte Tambour Basque verwendet, also man würde sagen ein Schellenkranz, der die Volkstänze aus dem Sri Lanka der Zeit mimen soll, nachahmen soll. Das ist so auf der musikalischen Seite.
Ja, aber gerade auch die musikalische Neugier, die klassische Atmosphäre ein bisschen aufzumischen mit anderen Instrumenten, anderen Klangbildern ist doch erstmal ganz faszinierend. Auch für einen Komponisten. Nicht die üblichen Besetzungen nach halbwegs gescheiten Libretti zu suchen und die dann musikalisch auszugestalten.
Genau, Bizet hat ja die Oper geschrieben für das Haus der Komischen Oper in Paris. Also es durfte durchaus vielleicht auch Klänge haben, die in der Tragischen Oper gar nicht vorgesehen waren. Bizet hat sich aber auf der anderen Seite sehr mit der Tonsprache eines Wagner beschäftigt. Das merkt man der Musik, by the way, übrigens auch an. Aber nochmal zurück zum Thema Instrumentierung und Klang. Da stößt Bizet einfach natürlich in eine neue Richtung vor. Das hat es vorher so in der Form nicht gegeben. Es gibt zwar sinfonische Dichtungen zu der Zeit, die fernöstliche Instrumentierung mit hineinnehmen. Man denkt dann vielleicht an später mal Debussy mit seinen Pagoden. Aber Bizet ist also, wie gesagt, einer der ersten, der, obwohl nie außerhalb von Frankreich gewesen, ferne Klangfarben sucht. Also nie außerhalb von Frankreich gewesen, stimmt nicht. Er war in Rom für einen Studienaufenthalt. Übrigens auch nie in Spanien gewesen, obwohl er dann eine Oper namens Carmen schreibt, die zu den meistgespielten Opern der Welt heute gehört.
Nun wissen wir, dass sich Melodien, Akkorde, Noten, Klänge nicht um Nationalitäten und Ländergrenzen scheren und auf irgendeine Art und Weise immer unterwegs sind, sodass sich musikalische Traditionen, landestypische, regionale, eigentlich immer fortwährend bewegen. Man hört also JWD dann plötzlich ganz was Vertrautes und wundert sich, warum genau so eine Melodie hier in ein klassisches Werk plötzlich eingebunden ganz nahe klingt.
Da kommen wir jetzt zum Kern des exotistischen Gedankens. Also beim Exotismus handelt es sich im Prinzip um ein sehr problematisches Phänomen. Europäische Menschen, Künstler, Schriftsteller, Musikerinnen beschäftigen sich mit einer vermeintlich außereuropäischen Musik und versuchen, das, was sie darauf projizieren, zu vertonen. Das Ganze lässt sich vielleicht vergleichen mit einem europäischen Hofmaler des Barock, der also einen Löwen zeichnen sollte, obwohl er nie einen Löwen gesehen hatte. Und es kam irgendetwas heraus, von dem man heutzutage vielleicht nur noch mutmaßen könnte, dass es einem Löwen ähnlich sieht. Und so ein bisschen verhält es sich natürlich auch mit Bizet und der Musik aus Sri Lanka. Natürlich ist Bizet nie in Sri Lanka gewesen, erstens. Zweitens hat er die wirklichen Instrumente nie gesehen, nie gekannt. Und dementsprechend ist die Musik natürlich eine europäische Musik, die vorgibt, eine fernöstliche Musik zu sein. By the way, sollte das Libretto ursprünglich in Mexiko spielen und gar nicht in Sri Lanka. Jedenfalls fernab Europas. Man hatte damals eigentlich eher eine Faszination für den südamerikanischen Kontinent. Man denke an die Kolonien, die vor allen Dingen Spanien und auch Großbritannien also unterhalten haben.
Die ja Lateinamerika entsprechend geplündert haben.
Genau, gerade. Die portugiesische Krone. Aber Frankreich hatte eben auch politische Ambitionen und hat vor allem also in der Nachfolge der mexikanischen Krone sich sehr engagiert. Und aufgrund dieses Engagements nehmen wir heute aus musikwissenschaftlicher Perspektive an, aus musikhistorischer Perspektive, hat sich Bizet dann von diesem Sujet Mexiko ein Stück weit zurückgezogen, das Ganze Richtung Ceylon, Sri Lanka verlagert, um nicht in das politische Fettnäpfchen treten zu müssen.
Nun ja, auf der anderen Seite, auf der Seitenstraße war man auch in zwei Richtungen unterwegs, inklusive musikalischer Begleitung. Also da bewegte sich ja eigentlich über Jahrhunderte schon einiges hin und her, auch wenn es nie so präsent war. Und das harmonisch orientierte Mitteleuropa, denke ich mal, konnte allein aus dem arabischen Klangraum auch einiges ganz gut vertragen, um aus dem üblichen Ritual rauszukommen.
Man sieht es ja an dem Instrument, was ich bereits genannt habe, also am Tambour Basque, an der baskischen Trommel am Schellenkranz. Das ist ein Instrument, was eher aus dem maurischen Zusammenhang kommt, wird aber für Bizet zu einem Instrument, mit dem er versucht, eine fernöstliche Klangwelt nachzuahmen. Und da sieht man ja schon, dass dieses exotistische Konzept in dieser Weise nicht funktioniert, erstens. Zweitens geht es, wenn Bizet nicht ins Fettnäpfchen treten will und die mexikanische Krone nicht beschädigen möchte, indem er eine komische Oper in Mexiko spielen lässt, geht es ja nicht darum, den Mexikanern nicht zu nahe zu treten, sondern es geht darum, den Franzosen, die sich in Mexiko engagieren, nicht zu nahe zu treten. Also es hat auch da keine Rücksicht auf die Person, die er beschreibt, sondern auf seine Zeitgenossen in seiner Einflusssphäre.
Politisch-gesellschaftliche Klima,
genau,
wo er nicht anecken möchte, scheinbar.
So sieht es aus. Es hat interessanterweise bereits Kulturtransfer, und zwar von Fernost nach Frankreich gegeben, schon zuvor. Interessanterweise gab es also eine fernöstliche Delegation, die schon im 17. Jahrhundert an den Hof nach Versailles gekommen ist, um also auch Handelsrouten auszubauen. Und man hat damals, hat diese fernöstliche Delegation auch den Hofkomponisten Lully getroffen. Letztendlich ist es nicht wirklich zu einem Austausch von musikalischen Klängen gekommen. Es hat letztendlich nur ein exotistisches Narrativ befeuert und für die nächsten Jahre verstärkt. Und zwischen Lully und Bizet steht dann vielleicht jemand wie Rameau, zeitlich gesehen, der dann eine Oper schreibt, Les Indes de Galante, also die edlen Wilden, wo wiederum in verschiedenen Erdteilen eigentlich europäische Themen verhandelt werden.
Eine schöne Projektionsregion.
Genau, letztendlich geht es ja in der Oper fast immer um ein gesellschaftliches Problem. Wenn man das mal über einen Sachkamm scheren möchte, dann geht es in der Oper immer um einen Konfliktfall, der in der Regel mindestens eine Seite hat, die nicht gut ausgeht. Auch in den Perlenfischern nimmt es in der Fassung, die wir spielen, ja kein für alle gutes Ende. Und für Komponisten der Zeit war es schwierig, diese gesellschaftlich problematischen Fälle in Europa selbst zu verhandeln. Man wäre also zu vielen politischen Akteuren auf den Schlips getreten.
Und in so einem exotischen Kontext konnte man das eher subtil oder subkutan zumindest ansprechen.
Also vielleicht ist es sinnvoller, vom exotistischen Kontext zu sprechen, denn es ist ja eine Projektion und keine Wahrhaftigkeit. Also im exotistischen Kontext war es leichter, auch gesellschaftliche Machtstrukturen zu kritisieren. Letztendlich ist am Ende der Perlenfischer deutlich und klar, dass die moralische Schuldhaftigkeit beim Volk und seinen heidnischen Ritualen liegt. Dabei sind so viele Verhaltensweisen, die den moralischen Kodex betreffen. Also konkret geht es darum, dass eine Tempelpriesterin keine Beziehung haben darf und sie es in der Oper dann natürlich doch hat, dass solche Verhaltensweisen eigentlich aus einer sehr europäischen Sichtweise heraus existieren. Also diese Keuschheit der Tempelpriesterin ist ja, wenn wir ehrlich sind, also eine eher europäische Sichtweise auf das Phänomen.
Wenn man die entsprechenden tradierten Verhältnisse in den jeweiligen Ländern nicht mitreflektiert.
Genau.
Es mutet ja zunächst wie eine sehr romantische, in Anführungszeichen, Geschichte an. Es gibt eine Tempelpriesterin, es gibt einen Jäger und einen Perlenfischer und die beiden waren als junge Männer in diese Frau verliebt, haben sich aber ewige Freundschaft geschworen, um da keinen Wettbewerb aufkommen zu lassen. Nun ist diese Frau jetzt Priesterin und dieser Jäger, der jetzt wieder zurück nach Hause kehrt, gibt auch nicht klein bei und sein alter Freund zettelt dann nun den großen Aufruhr an, was Untreue, Eifersucht angeht, alarmiert auch den Gemeindeältesten, der sozusagen für die Ordnung in dieser Gesellschaft sorgt und es kommt ja dann angeblich zu einem Happy End, während das halbe Dorf abbrennt, weil nur so dieses Liebespaar flüchten kann. Klingt ja alles eher so märchenhaft abenteuerlich. Das Konfliktpotenzial, was du gerade angesprochen hast, was auch die Strukturen angeht einer Gesellschaft. Wie lässt sich das denn destillieren oder wie geschieht das dann in diesem oberen Libretto?
Letztendlich geht es um den Widerstreit aus freundschaftlicher Treue, die verbindet den Jäger Nadir mit dem Perlenfischer Syrgar, der im ersten Teil der Oper mehr oder weniger per Zufall zum Anführer dieser Community gewählt wird. Also diese freundschaftliche Treue wird gegenübergesetzt einer unüberwindbaren Liebe von Nadir, dem Jäger, zu Leila, der Tempelpriesterin, die neben der gleichartigen Liebe von Syrgar zu dieser Tempelpriesterin Leila steht. Das ist ein unauflösbares Dilemma, in dem die Situation schon von Anfang an verhangen ist. Und sie wird letztendlich gelöst, nicht durch einen Deus Ex Machina-Effekt, wie das vielleicht noch 100 Jahre früher der Fall gewesen wäre, also durch einen göttlichen Beistand, sondern letztendlich wird diese Situation gelöst durch einen literarischen Kunstgriff, in dem Leila eine Kette trägt, eine Halskette, von der sie bereits im ersten Akt erzählt hat, dass diese Halskette von einem für sie damals fremden Mann stammte, den sie aus höchster Not in ihrer eigenen Kindheit errettet hatte. Und zum Schluss dieses Werkes stellt sich heraus, dass dieser Fremde, den Leila als Kind errettet hat, eben jener Syrgar gewesen ist. Denn er erkennt die Kette wieder. Und das Todesurteil, das der Syrgar als Anführer der Perlenfischer über seinen eigentlichen engen Freund Nadir und seine Geliebte Leila gefällt hat. Dieses Todesurteil revidiert er in dem Moment, wo er erkennt, dass Leila diejenige ist, die ihm das Leben gerettet hat. Und das ist der zweite Punkt, und das ist wiederum typisch für eine eigentlich aufgeklärte Oper, also eigentlich ein eher ideengeschichtlich eher rückwärtsgewandtes Konstrukt, das sogar erkennt, dass die Liebe zwischen Nadir und Leila wahrhaft rein und unzertrennlich und unzerbrechlich ist. Er gibt nach. Wenn man das ins Verhältnis setzt zu zeitgenössischen Opern, Opern um Bizet herum, wird man entdecken, dass diese aufgeklärte Haltung sogar, ich erkenne eine Liebe zwischen anderen und setze mein Bedürfnis zurück,
eher ungewöhnlich,
anachronistisch,
ne?
Ist geradezu. Also schon anachronistisch. Es geht eher in einen Bereich. Nein, Sigmund Freuds Psychologie ist nicht mehr so weit entfernt geschichtlich. Eine Strauss, Elektra, eine Salome ist nicht mehr so weit entfernt, wo die Eifersucht in ganz anderem Maße ausgeübt wird. Insofern ist vielleicht dieser Teil des Sujets eher rückwärtsgewandt. Was Bizet daraus macht, musikalisch wiederum, ist eher innovativ. Er spielt, und das hatte ich ja vorhin schon einmal angerissen, dieses Thema mit dem Leitmotiv, dem sogenannten Leitmotiv, oder vielleicht sinnvoller benannt dem Erinnerungsmotiv. Was ist das? Ein Erinnerungsmotiv ist eine Phrase, ein Stück Musik, 4, 8, 12 Takte, die erstens sehr einprägsam sind und dem Zuhörer, der Zuhörerin während des Stückes in mehrfacher Hinsicht begegnen. Es kann in etwas abgewandelter Form sein, aber es ist in jedem Fall erkenntlich, wiedererkennbar. Es hat einen Wiedererkennungswert. Und es gibt in den Perlenfischern vor allen Dingen zwei sehr häufig und sehr deutlich verwendete Leitmotive. Das eine steht im Zusammenhang mit der Freundschaft der beiden Herren der Handlung, Nadir und Sirgar. Und das andere Motiv steht im Verhältnis zur Tempelpriesterin Leila selbst. Am Ende der Oper, als klar wird, dass Nadir und Leila über das Meer dem sicheren Tod entfliehen können, weil Sirgar sie befreit hat, indem er das Lager der Perlenfischer in Brand gesetzt hat und sie ablenkt von dem sicher geglaubten Tod der beiden Protagonisten und Sympathieträger der Oper, in dem Moment erklingt dann am Schluss, kurz vor Ende, noch einmal dieses Freundschaftsthema, dieses Erinnerungsmotiv, was schon ganz zu Beginn sich dem Zuhörer, der Zuhörenden verinnerlicht hat und beginnt dann die Handlung zu verstehen. Das Wesen eines klug verwendeten Erinnerungsmotives ist es, allen Zuhörenden den Weg zur Handlung zu ebnen. Und das ist was, was Bizet natürlich eher aus den deutschen Opern seiner Zeit entnommen hat. Hatte ich vorhin Wagner aufgeführt. Also Wagner wurde damals in Paris viel rezipiert, mit sehr gemischtem Echo. Und Bizet als interessierter Komponist dürfte da Futter gefunden haben.
Wobei, was du ansprichst, klingt mir nach einer sehr emotionalen Gewichtung, die Bizet da vornimmt. Dass er also wirklich so an die Gefühlslagen, Tiefen und Untiefen heran will. Also er hat das Sujet, aber worum geht's dabei auch? Das Freundschaftsmotiv und all das, was damit verbunden ist, so an Kämpfen, Bewegtheiten jetzt in dieser Geschichte, das scheint ihm ja sehr wichtig gewesen zu sein, das herauszustellen.
Aber im Prinzip ist eine freundschaftliche Ebene zwischen zwei Protagonisten auch wiederum in meiner Sichtweise auf die Dinge ideengeschichtlich etwas Aufklärerisches. Und wenn man über Emotionalität spricht, in der Oper der späten Mitte des 19. Jahrhunderts empfinde ich tatsächlich diese Oper von Georges Bizet stellenweise sogar etwas distanziert. Ich es vergleiche mit Werken von italienischen Komponisten der Zeit, Puccini etwas später dann natürlich, aber da habe ich noch eine andere Nähe zu den Figuren. Also Leila versucht zunächst Nadir abzuweisen und hadert mit ihrer Pflicht. Aber es kommt gar nicht zu einer sehr intimen Szene, weil kurz bevor diese möglich wird, das Paar gewaltsam auseinandergerissen wird. Es gibt nicht diese großen Duette wie beim Manon Lescaut. Macht einen Moment vorher Halt. Was Bizet interessiert, ist etwas anderes. Was Bizet interessiert, ist tatsächlich das Verhältnis von Freundschaft und Verrat. Die Umgehensweise mit einer vermeintlich enttäuschten Freundschaft am gebrochenen Eid.
Dann kriegt das in deinen Worten eher so einen reflektierenden Charakter.
Ja, das sehe ich ganz stark in dem Werk, ja. bei allen 6/8 und 3/4 Takten, die das Werk mit sich bringt, also bei allen sehr runden und gehaltvollen und agogischen, schwelgenden Momenten, die das Werk hat.
Warum ruhte das so lange im Dunkeln, in der Vergessenheit, wie auch immer?
Das eine ist, dass Bizet zu seiner eigenen Lebenszeit nicht besonders erfolgreich gewesen ist. Er hatte noch kurz vor seinem Tod das Gefühl, dass seine Werke dem Vergessen anheimfallen werden, beziehungsweise sich nicht verkaufen lassen, keinen besonderen Publikumserfolg auslösen. Den Erfolg hat Bizet nie mitbekommen. Und letztendlich war dieser Erfolg so furios, dass man sich vor allem auf diese Oper konzentriert hat. Merkwürdigerweise ist man in den ersten Jahren nicht auf den Gedanken gekommen, auch die Nebenwerke, die anderen Werke Bizets besondere Aufmerksamkeit zu würdigen. Und bei den Fernfischern kommt erschwerend hinzu, dass die Rezeptionsgeschichte, wir sprachen gerade darüber, eine schwierige ist. Das will heißen, die Partitur ist verschollen. Der Verleger Choudin hatte die Partitur und die Rechte daran erworben. Er hat allerdings die Partitur stark verändert herausgegeben, erst 1886, also lange nach dem Tod des Komponisten, in einer teils uminstrumentierten, will heißen dicker instrumentierten Version, in einer Version, die bestimmte beliebte Teile des Werkes verlängerte, wiederholen ließ, in einer Version, die auch insgesamt wohl etwas länger ist als die vermutlich originale Bizet-Version. Und das hat die Rezeptionsgeschichte der Oper natürlich ein bisschen erschwert, wenn man auf einen originalen, wenn man so will, Bizet-Klang für eine Referenzaufnahme oder ähnliches geeicht ist und daran interessiert ist. Für die Universitätsmusik haben wir eine pragmatische Lösung des Umgangs damit gefunden. Also wir werden die Version tatsächlich spielen, die Choudin herausgegeben hat, die Version von 1886. Denn die etwas dickere Instrumentierung kommt uns der Universitätsmusik eigentlich ganz gut zu Pass. Die Tuba ist sicherlich nicht Bizet original.
Aber gibt einen tollen Sound.
Vergrößert das Werk im Bassbereich und gibt dem Chor mehr Halt. Ja. Auch der relativ ausgreifende Holzsatz ist vielleicht so nicht von Bizet intendiert gewesen. Aber es bietet die Möglichkeit, dass das Werk vielleicht in etwas noch runderer Form erklingt, eben einem Zeitgeschmack der späten 1880er Jahre entsprechend, zu einer Zeit, als also schon ganz andere Opern auf den Spielplänen der Häuser standen, die mit größerer Orchesterbesetzung umgegangen sind. Man sieht es ein bisschen an den Dynamiken, die in der Partitur vorhanden sind. Wenn man wirklich die Dynamiken spielen würde, die in der Partitur vorhanden sind, mit der Instrumentierung, die da vorgegeben ist, dann würde man den Chor gar nicht mehr hören, weil das Orchester alles verdecken würde.
Spielt der Chor eine besondere Rolle in diesem Szenario, dass man den auch so ein bisschen als teilnehmenden, mitkommentierenden Beobachter einsetzt?
Im französischen Opernrepertoire, beziehungsweise eigentlich heißt in Frankreich die Oper noch im 18. Jahrhundert Tragédie en musique, Tragödie in der Musik, oder eben Comédie en musique. In dieser Oper kommt der Chor ideengeschichtlich aus der griechischen Antike. Euripides, Aeschylus, das sind die Vorbilder, wo also ein Chor als Volksmasse etwas kommentiert, befürwortet, verspottet. Eben ein typischer Theaterchor. Diese Entwicklung hat die italienische Oper weniger mitgemacht und deswegen ist die französische Oper so affin Chorgesang gegenüber. Bei Bizet ist der Chor ausnahmslos Gemeinschaft der Perlenfischer. Der Chor stellt ausnahmslos die Gemeinschaft der Perlenfischer dar. Man sieht, und das ist wiederum ideengeschichtlich dann eher später anzusiedeln, man sieht, dass die Volksmeinung sehr beeinflusst werden kann. Am Anfang des Stückes wird sogar zum Anführer gewählt, per Akklamation könnte man sagen. Und durch den Dorfältesten, der sehr regelaffin ist und die Verletzung der Integrität der Tempelpriesterin Leila als schwerwiegend ansieht, wird die Menge immer weiter angestachelt und angeheizt, die beiden vermeintlich Schuldigen zum Tode zu verurteilen. Das hat fast schon was Massenpsychologisches, was da im Libretto passiert. Wir haben einen kleinen Griff für unsere Aufführung genommen und haben den Chor am Ende nochmal aus dieser Position der Perlenfischergemeinschaft herausgenommen, ihn auf eine reflektierende Ebene gestellt und haben für das letzte Duett noch einen Schlusschor hinzukomponiert, sodass der Chor nochmal eine etwas andere Perspektive einnimmt. Vielleicht ein bisschen noch aus dieser Turba-Chor-ähnlichen Situation, aus dem Volks- Ton herausgenommen wird, nochmal eine übergeordnete Position einnimmt.
Und sich mit dem Gang der Ereignisse im besten Sinne auch versöhnt.
Genau.
Wie war das für deine doch recht große musikalische Probe? Eher sowas wie Neuland erkunden? Ich nehme an, die wenigsten kannten die Perlenfischer. Auch was hier diese Klangbilder angeht, zu gucken, was da vielleicht aus der Zeit heraus anders klingt, wie man sich da so allmählich reintastet. War das so ein bisschen auch eine Forschungsreise?
Es ist ja, wie gesagt, kein historischer Bizet-Klang, den wir hier vorfinden in dieser Version von 1886, sondern es ist eine Tonsprache des Fin de Siècle. Es ist eine Tonsprache, die große Geste liebt. Es ist gestische Musik, wenn man so will. Und diese gestische Musik lässt sich eigentlich sehr gut rezipieren. Auch gerade von den Studierenden, die diese Musik spielen. Es ist, ich denke, verständliche Musik. Es ist Musik, die auch in der Form der Erinnerungsmotive Anhaltspunkte für Assoziationen bietet. Eben wirklich, ich denke, fassbare Musik auch fürs Publikum. Ich würde mich sehr freuen, wenn die Göttinger die Chance wahrnehmen, so eine Bizet-Oper einmal zu hören, hier in Göttingen.
Nun ist es ja eine sogenannte konzertante Aufführung, aber gibt es ein paar Möglichkeiten, auch in dem begrenzten Raum mit Orchester, Chor und Solisten in der Stadthalle, dann noch ein bisschen szenisch zu arbeiten?
In der Partitur bei Chaudin und auch wohl im Klavierauszug bei Bizet ist vermerkt, dass einige Szenen dans la coulisse ausgeführt werden sollen. Also in der Kulisse stehend oder hinter der Kulisse stehend, hinter den Kulissen, das waren mehrere Reihen an Soffitten früher. Und wir werden mal versuchen, ob wir das Orchesterzimmer in der Stadthalle ein bisschen durchbrechen, nicht ganz aufbauen und Teile der musikalischen Verwirklichung, also tatsächlich so gut es eben geht, in der Stadthalle dans la coulisse anbieten können. Also im besten Falle Instrumente nicht sichtbar spielen lassen, sodass der Eindruck entsteht, der Chor sänge loin, also weit entfernt, während Nadir und Leila vorne sich herzen und liebkosen, ist im Hintergrund der Tanz und der Gesang der Perlenfischer noch zu hören. Das ist durchaus etwas, was die Partitur verlangt und auch an Möglichkeit anbietet. Es ist aber klar, dass in der Stadthalle in Göttingen keine solistisch-szenische Handlung möglich ist.
Aber ich vermute, ihr könnt mit Lichtelementen arbeiten, die dann auch atmosphärisch wirken oder nachwirken.
Lassen Sie sich überraschen.